Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Katrin Ohlendorf. Guten Abend. Heute moderne Ernährung und Zivilisationskrankheiten. Ist sich die Menschheit krank? Von Hans Hauner. Laut Statistischem Bundesamt sind mehr als die Hälfte aller Erwachsenen in Deutschland übergewichtig. Mehr als ein Viertel davon ist sogar stark übergewichtig, leidet also an Adipositas, zu Deutsch Fettsucht. Die aktuellste Statistik dazu stammt aus dem Jahr 2009. Mittlerweile dürfte die Zahl aber noch höher sein, denn Übergewichtigkeit nimmt in Deutschland stark zu. In besonders bedenklichem Maße auch unter Kindern und Jugendlichen. Der Münchner Ernährungsmediziner Hans Hauner beschreibt in dem folgenden Vortrag, warum wir immer dicker werden und welche gesundheitlichen, aber auch welche ökonomischen Folgen das hat. Er erklärt, was jeder Einzelne tun kann und stellt Maßnahmen vor, mit denen die Politik dazu beitragen könnte, diese Entwicklung abzumildern. Sein Vortrag, den wir heute als Wiederholung senden, wurde im Januar 2011 aufgezeichnet und stammt aus der Vortragsreihe »Zwischen Hunger und Völlerei«. Ernährung in Geschichte und Gegenwart, die von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften veranstaltet wurde. Hören Sie nun also Hans Hauners Vortrag »Moderne Ernährung und Zivilisationskrankheiten. Ist sich die Menschheit krank?«
Es ist mir eine große Ehre, hier das Thema Ihnen vorstellen zu dürfen, auf dem wir wissenschaftlich und klinisch schon seit vielen Jahren arbeiten und von dem nicht nur wir inzwischen überzeugt sind, dass es wirklich ein Zukunftsthema ist und ein Thema, was letztlich die gesamte Gesellschaft betrifft. Ich will versuchen, das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen und auch ein bisschen sozusagen die Herkunft des Problems darzustellen, auch vielleicht versuchen, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, weil ich denke, unsere Gesellschaft wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch stärker als bisher mit dem Problem der ernährungsabhängigen, ernährungsmitbedingten Krankheiten konfrontiert sein. Ja, ganz kurz, worüber ich sprechen will. Ich will Ihnen zunächst mal darstellen, wie sich unsere Ernährung in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten verändert hat. Das war gewaltig, wie Sie gleich sehen werden. Ich möchte dann eingehen auf die Konsequenzen, die sich aus der aktuellen Ernährungssituation für die Bevölkerung ergeben, jetzt nicht in China, sondern vorzugsweise hier in Deutschland, in Europa. Aber es ist ein weltweites Problem geworden. Dann möchte ich Ihnen aufzeigen, welche Präventionspotenziale wir haben und welche wir sicherlich besser nutzen könnten. Und am Schluss noch einige Informationen, einige Anregungen zum Thema, was wir denn zukünftig vielleicht besser machen könnten, welche Konzepte da möglicherweise zielführend sein könnten. Ja, was hat sich im Bereich der Ernährung getan? Ich will jetzt nicht in der Steinzeit anfangen, das ist zurzeit auch sehr aktuell, Steinzeitdiät und dergleichen. Wenn wir aber ehrlich sind, wissen wir das nicht so genau, was die Steinzeitmenschen gegessen haben. Das war sicher sehr vielseitig, war immer davon abhängig, was es gab. Die Menschheit stand ja die meiste Zeit in ihrer Vorgeschichte letztlich kurz vorm Verhungern und hat dann immer wieder durch neue Anpassungen es geschafft zu überleben. Der Mensch ist sozusagen von seiner Genese her ein Allesesser und unser Stoffwechsel, unser Organismus ist sozusagen darauf ausgerichtet, unter allen Bedingungen zu überleben. Das hat sehr, sehr stark die Entwicklungsgeschichte der Menschheit natürlich beeinflusst. Ich möchte eher zurückgehen jetzt auf die letzten Jahrzehnte, vielleicht letzten zwei Jahrhunderte. Da wissen wir ein bisschen mehr, was die Menschen so gegessen haben. Beispielsweise die letzten 200 Jahre. Da sehen Sie, die Ernährung bestand im Wesentlichen aus Kohlenhydraten, also eine eher pflanzlich betonte Kost, die wir haben. Brot, Kartoffeln und dergleichen, das waren in Europa, in Mitteleuropa vor allem, die dominierenden Nahrungsmittel. Fett gab es damals wenig, weil einfach der Fleischkonsum sehr niedrig war. Es waren dann auch nicht diese Hochleistungsrassen, die wir heute haben, sondern eher magere Tiere, die sozusagen als Quelle zur Verfügung standen und dementsprechend war auch der Proteinanteil nicht mal so hoch. Erst in den letzten 50 Jahren so richtig hat dann wirklich ein Paradigmenwechsel stattgefunden und der ist wirklich eng zusammenhängend mit der Veränderung der Nahrungsmittelproduktion. Es hat dort wirklich eine Umwälzung stattgefunden, die man nur als Revolution bezeichnen kann, was die Herstellung, die Aufbereitung von Lebensmitteln anbetrifft. Wir nehmen das auch heute noch nicht so richtig wahr. Ganz einfach deshalb, weil uns ja immer noch vorgegaukelt wird, auch von der Werbung, dass sozusagen die Lebensmittel abstammen von grünen Wiesen und von lieblichen Tieren, die da gemütlich rumstehen und uns sozusagen dann mit wertvollen, naturbelassenen Nährstoffen versorgen. Das hat sich natürlich dramatisch verändert. Wir haben es hier in Wirklichkeit mit einer hochtechnisierten Industrie zu tun, die längst globalisiert ist und natürlich alle technischen Möglichkeiten ausnützt, um möglichst effizient Nahrungsmittel herzustellen. Da wird leider auch sehr viel gemacht, was wir aus ernährungsphysiologischer Sicht nicht wirklich gutheißen. Viele Lebensmittel haben sich in der Qualität verschlechtert. Ich werde ein paar Beispiele dazu geben. Aber da hat wirklich ein Wandel stattgefunden, der gar nicht so richtig im Bewusstsein der Bevölkerung ist, weil eben das Ganze so ein bisschen als Idylle dargestellt wird, mythologisiert wird und wir gar nicht wahrnehmen, wie eigentlich unsere Lebensmittel entstehen. Vielleicht wollen wir es auch gar nicht so genau wissen. Nun, und was das dann bewirkt hat, wir haben heute eine hohe Energiezufuhr, sicherlich mehr als wir brauchen bei unserer weitgehend sitzenden Tätigkeit. Dieser technologische Wandel hat natürlich auch das Berufsleben betroffen. Wir verbrauchen heute viel weniger Energie für Muskelarbeit. Man schätzt, dass wir seit Kriegsende pro Tag etwa 500 Kalorien weniger verbrennen für Muskelarbeit. Das ist so viel, wie vielleicht eine Mahlzeit ausmacht. Wir könnten uns wirklich eine Mahlzeit einsparen und wären immer noch im Energiegleichgewicht. Noch dramatischer die Änderung in den letzten 100 Jahren. Da wissen wir auch, vor etwa 100 Jahren sind die Menschen hier in Mitteleuropa pro Tag etwa 14 Kilometer pro Tag gelaufen. Heute sind wir bei 1 Kilometer angekommen im Durchschnitt. Also auch hier Bewegung, dramatische Änderung hin zu Bewegungsmangel. Ja, und zurück zur Ernährung. Wir haben heute wesentlich weniger Kohlenhydrate, etwa 45% der Gesamtenergiezufuhr. Und hinter dem Begriff verbirgt sich natürlich eine Vielfalt von unterschiedlichen chemischen Verbindungen. Da ist der Zucker mit dabei, aber auch stärkehaltige Kohlenhydrate. Und auch hier ist wichtig, darauf hinzuweisen, Zucker gab es vor 100 Jahren praktisch nicht. Heute macht der Zucker oder diese kurzkettigen Kohlenhydrate fast die Hälfte aller Kohlenhydrate aus. Also auch hier hat sich sozusagen die Qualität gewaltig verändert. Auf der anderen Seite ist der Fettgehalt gestiegen, eben auch bedingt durch vor allem moderne Lebensmittel. Der Eiweißanteil ist weitgehend stabil. Eiweiß hat für die Energiebilanz keine größere Bedeutung. Und noch ein paar Zahlen oder ein paar Beispiele. Vor 100 Jahren hat jeder Deutsche pro Jahr etwa 270 Kilo Kartoffeln gegessen. Also jeden Tag fast ein Kilo Kartoffel, wenn Sie so wollen. Kartoffeln mittags, abends und wann sonst immer. Das ist drastisch zurückgegangen auf etwa 72 Kilogramm in der Gegenwart. Ähnliches sehen wir beim Brot. Vor 100 Jahren etwa 140 Kilogramm Brot pro Tag, also etwa 350 Gramm pro Kopf und Tag. Heute nur noch etwa die Hälfte. Auf der anderen Seite, der Fleischkonsum hat sich etwa verdoppelt. Auch der Konsum von Eiern beispielsweise hat sich mehr als verdoppelt. Also da haben wirklich dramatische Änderungen stattgefunden in dieser für die Menschheit doch sehr, sehr kurzen Zeit. Ja, und das ist eben letztlich zurückzuführen auf diese Industrialisierung in den letzten Jahrzehnten, was zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass wir heute über 100.000 Lebensmittel im Handel haben. Keiner kennt mehr alle Lebensmittel, die so angeboten werden. Das ist schier unmöglich. Jedes Jahr werden mehr als 1.000 neue Produkte auf den Markt gebracht. Die meisten verschwinden sehr schnell wieder, weil sie nicht erfolgreich sind, ökonomisch betrachtet. Aber hier ein Überfluss sondergleichen. Wir haben eine globalisierte Lebensmittelproduktion. Dabei geht es darum, möglichst billige Rohstoffe zu bekommen. Das führt dazu, dass bei uns zum Beispiel auch viele Süßwaren mit sehr billigen und eigentlich ungünstigen Ölen und Fetten zubereitet werden. Stichwort Palmöl, vorwiegend gesättigte, also eher ungesunde Fettsäuren, die vor allem in Indonesien, in Brasilien hergestellt werden. Das macht man da, wo früher der Urwald war, den hat man abgeholzt. Und dort wird auf sehr wirtschaftliche Weise, sprich billige Weise, Palmöl hergestellt als Grundlage für viele Lebensmittel, die wir jeden Tag konsumieren. Und das Ganze ist natürlich auch verbunden mit einer hohen Belastung der natürlichen Ressourcen der Erde. Wenn Sie nur an die Viehzucht denken, die Viehzucht produziert so viel Klimagase wie der gesamte weltweite Verkehr. Darüber spricht kein Mensch, aber vor allem Methangas der Viehzucht ist sehr gefährlich für die Atmosphäre und ist sicherlich da ein Klimakiller Nummer eins. Und auch das ist natürlich eine Konsequenz dieser Veränderung. Und wir alle müssen uns fragen, wollen wir das wirklich in dieser Weise und was sind da sozusagen die Risiken wirklich für die gesamte Erde? Wir haben die Massentierhaltung, wir haben einen mehr oder weniger ungezügelten Einsatz von Zusatzstoffen, Farbstoffe, Aromen, Pestizide zum Teil noch, die sind nicht erlaubt, aber zum Teil natürlich auch noch in Lebensmitteln enthalten. Wir haben immer noch Antibiotikamast in vielen Ländern, also Lebensmittel, die vielseitig sozusagen verändert sind, weit entfernt sind von ihrem natürlichen Zustand. Es sind allein in Deutschland über 300 Zusatzstoffe zugelassen, übrigens auch in Bio-Lebensmitteln, für die, die es noch nicht gehört haben. 50 Zusatzstoffe sind auch unter der Bio-Verordnung sozusagen zulässig. Also Bio ist natürlich auch ein bisschen irreführend und ist letztlich auch Teil dieser Lebensmittelindustrie geworden. Und das wird immer deutlicher. Immer mehr Supermärkte kommen mit Bio-Sortimenten, die aber im Grunde sehr ähnliche Mechanismen nutzen wie eben die sonstige Lebensmittelindustrie. Was natürlich seit langem ärgerlich ist, ist die völlig unzureichende Kennzeichnung der Lebensmittel. Was da alles drinsteckt, kann kein normaler Konsument erkennen. Wenn das überhaupt sozusagen auf der Verpackung steht, dann mit irgendwelchen Hieroglyphen eh sowieso. Kein Konsument weiß, was das ist. Selbst für Fachleute ist das zum Teil enigmatisch. Und das ist natürlich kein Zufall. Ich würde mal sagen, das ist Absicht, um eben doch auch häufig Konsumenten darüber hinwegzutäuschen, was eigentlich hinter diesen Lebensmitteln steht. Und da bin ich relativ rabiat. Da meine ich, brauchen wir eine echte Kennzeichnung, die es durchaus in einigen Ländern gibt, wo wirklich vorgeschrieben ist, wie genau das aufgeschlüsselt werden muss. Nur die EU schafft das offensichtlich nicht, hier für Transparenz zu sorgen. Denken Sie nur an diese Diskussion um die Ampel, die in Deutschland dazu geführt hat, dass jetzt eine Kennzeichnung besteht, die aber auch kein normaler Konsument versteht. Da gibt es Tests, die das überprüft haben. Keiner versteht wirklich, was hinten auf der Verpackung steht. Ja, ich habe schon genannt, Qualitätseinbußen in einigen Lebensmittelgruppen. Die gesunden Frühstücksflocken heute bestehen überwiegend aus Zucker. Da sind Mehlgrundlagen dabei, aber etwa 30 Gramm pro 100 Gramm Substanz besteht aus reinem Zucker. Wissen auch die wenigsten Menschen, sie finden kaum noch Frühstücksflocken ohne Zuckerzusatz. Auch das ist etwas, was natürlich nicht wirklich Sinn macht oder was nicht unbedingt der Gesundheit der Bevölkerung dient. Und was ich auch denke, das sind einfach falsche ökonomische Anreize, bedingt durch die Subventionspolitik der EU beispielsweise, Überproduktion in vielen Bereichen, für die eigentlich gar kein Markt besteht. Also wird das zu eigentlich falsch niedrigen Preisen in den Handel hineingedrängt. Auch hier müsste man wirklich offen diskutieren, ob wir das so wollen und ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt. Ja, und das Ergebnis, die Currywurst mit Pommes ist das am meisten verzehrte Mittagessen. Nachgewiesen. Gehen Sie in die Kantinen, Sie finden das überall und zählen Sie mal nach, wie oft das bestellt wird. Das ist wirklich das Hauptmittagessen der Deutschen. Und was sich dahinter verbirgt, das sind natürlich sehr viele Kalorien, etwa die Hälfte des Tagesbedarfs, aber eben auch in einer Qualität, die sicherlich der Gesundheit nicht unbedingt zuträglich ist. Vor allem viel Fett, ungünstige Fette und Zucker, Salz, all das, was unsere Gesundheit am Ende gefährden kann. Gemüse, das hat gerade die nationale Verzehrstudie ergeben, Gemüse wird zwar etwas mehr konsumiert, aber immer häufiger auch frittiert oder in anderer Zubereitung, die sozusagen den Energiegehalt unnötig erhöht und den eigentlich hohen Wert vieler Gemüsegerichte deutlich einschränkt. Also auch hier eine Entwicklung, die man, weiß Gott, nicht begrüßen kann. Kartoffeln, wie gesagt, war früher das Leib- und Magengericht der Deutschen, ist es heute auch noch. Aber fragen Sie mal Kinder, ob sie wissen, wie eine Kartoffel ausschaut oder ob sie wissen, woher die Pommes kommt. Das wissen die Kinder heute nicht mehr. Und das zeigt jetzt wirklich sehr schön, was wir aus einem sehr gesunden pflanzlichen Lebensmittel gemacht haben über verschiedene Zubereitungsarten. Die meisten Kartoffeln werden frittiert mit oft auch minderwertigen Fetten und entsprechend erhöht sich dann der Energiegehalt. Die Krönung der Entwicklung ist sozusagen der Kartoffelchip, wo Sie nur noch die Trockenmasse haben, Salz haben, Fett haben und dementsprechend ist die Energiedichte extrem hoch und wir haben aus einem sehr gesunden Lebensmittel eigentlich etwas gemacht, was man nur noch als Junkfood bezeichnen kann. Ja, ich sage das so drastisch, um einfach deutlich zu machen, was hier passiert und die Frage ist wirklich, macht das Sinn? Sie werden gleich sehen, was die Konsequenzen sein könnten. Die Fastfood-Ketten expandieren in Deutschland, weltweit. Zurzeit ist der Hauptmarkt in China und in Indien, auch Brasilien. Das wird dort auch noch zu bestimmten Konsequenzen führen. Ein anderes Problem ist, dass wir sozusagen nicht mehr satt zu kriegen sind. Glaubt die Industrie oder wie sie uns glauben machen, wie äußert sich das? Nun, die Portionsgrößen haben sich in den letzten 40, 50 Jahren um etwa 50% vergrößert. Das ist auch eine Entwicklung, die sozusagen jetzt seit einigen Jahren Eskapaden schlägt. Und was wir eben auch wissen ist, dass je größer die Portion, desto mehr wird auch konsumiert. Wir können das gar nicht stoppen. Da gibt es zahllose Studien, wo man gesehen hat, je höher die Energiedichte und je größer die Portion, desto mehr essen wir. Das können wir eben nur sehr bedingt kontrollieren. Das sind neurobiologische Mechanismen als Erbe unserer Vorgeschichte. Dort sind wir sozusagen geschaffen und geprägt worden, die es uns eben extrem schwer machen, in dieser Umwelt dann Widerstand zu leisten und den Energiebedarf vernünftig zu decken. Und dann kommt noch etwas hinzu, was natürlich auch viele Fragen aufwirft, nämlich Werbung. Das sind natürlich auch Tendenzen, die uns auch fast wehrlos machen, vor allem auf Kinder zielen, die dieser Manipulation wehrlos ausgeliefert sind. Da gibt es gute Studien, die zeigen, wie Kinder auf solche Werbung reagieren. Die Werbepsychologen verstehen ihr Geschäft, werden auch gut bezahlt dafür. Es werden in Deutschland pro Jahr für Lebensmittelwerbung rund 3 Milliarden ausgegeben, ein Riesenbusiness. Die ganzen Kinderprogramme leben zu 50% von den Werbespots für Lebensmittel. Und dort wird nicht für Äpfel geworben, sondern für andere Produkte. Das heißt, auch hier ist eine Entwicklung im Gange, die man, glaube ich, hinterfragen muss und die natürlich darauf abzielt, Kinder sehr früh schon zu beeinflussen und daraufhin zu programmieren, dass sie sozusagen an diese Produkte gewöhnt werden und eben dann möglicherweise lebenslang solche Nahrungspräferenzen aufweisen. Ja, damit sind wir schon bei den Ernährungsproblemen. Wir haben heute eine Ernährung, die sehr fett ist, vor allem auch tierische Fette, vor allem ungünstige Fette, die hier in großen Mengen aufgenommen werden. Wir haben einen sehr, sehr hohen Zuckerkonsum in Getränken, in Fertigprodukten. Wir haben gerade für die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Leitlinien erstellt und die ganze Literatur durchforstet. Es ist inzwischen klar, der hohe Zuckerkonsum ist einer der Haupttreiber für das Übergewichtsproblem weltweit geworden. Das sind leere Kalorien, reiner Zucker. Alles, was da sonst vielleicht noch gesund sein könnte, hat man sicherheitshalber entfernt. Und wir konsumieren leeren Zucker, aber er ist sehr energiereich und macht bis zu einem Drittel der Energieaufnahme, gerade bei Kindern, bei Jugendlichen aus und ist sozusagen ein echter Mastfaktor für Übergewicht. Der hohe Zuckerkonsum ist inzwischen in den USA wichtiger für die Adipositasentstehung als der Fettkonsum und bei uns zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab. Wir haben einen hohen Fleischkonsum und Fleischprodukte. Wir liegen bei etwa 250 Gramm pro Kopf und Tag. Die WHO sagt, 90 Gramm reichen völlig aus und man kann sogar problemlos völlig ohne Fleisch leben. Das bedeutet eine hohe Belastung für die natürlichen Ressourcen. Ich habe es schon kurz angesprochen. Wir haben sehr viel Salz in unserer Kost. Früher hatten die Menschen einen Salzkonsum von 1 bis 2 Gramm. Noch vor wenigen, ja vor 100, vor 200 Jahren vielleicht, vor 200 Jahren besser gesagt, Naturvölker haben einen Salzkonsum von etwa 1 Gramm pro Tag, viel mehr Kalium als Natrium, was ja im Salz enthalten ist. Und das treibt den Blutdruck nach oben. Salz ist also ein echter Risikofaktor für Bluthochdruck und davon abhängige Gefäßkomplikationen, wie zum Beispiel Schlaganfall. Das wird jetzt wieder aufgebracht. Hier könnte man sicherlich auch durch technologische Verfahren einiges verbessern. Wir liegen derzeit mit dem Salzkonsum bei rund 10 bis 12 Gramm. In Bayern wahrscheinlich sogar noch höher wegen der Salzbrezen. Da kann man wahrscheinlich noch 2 Gramm dazu rechnen. Also auch hier ein Problem, was gerne unterschätzt wird. Wir haben viel Alkohol, auf der anderen Seite viel zu wenig gesunde Ballaststoffe. Noch vor 100 Jahren lagen wir bei 70 Gramm. Da würde jeder heute sagen, um Gottes Willen, das ertrage ich nicht. Da würde ich ja nur Blähungen haben. Wir liegen im Augenblick bei etwa 22 Gramm. Der Mensch ist eigentlich ausgelegt auf ganz andere Ballaststoffmengen, nämlich auf etwa 70 bis 100 Gramm. Das schafft unser Darm problemlos, nur er ist davon weitestgehend entwöhnt. Wir haben viel Fastfood, Convenience-Produkte, die weiter um sich greifen. Es wird immer mehr außer Haus konsumiert und das sind meistens eben keine wirklich guten Produkte, sodass auch hier ein Trend weitergeht, der alles andere als in Richtung einer gesunden Ernährung geht. Ja, das Ergebnis ist, wir haben viel zu viel Energie in unserer Kost, bezogen auf den Bedarf. Es entsteht Übergewicht, Adipositas. Das Essverhalten hat sich verändert. Die Mahlzeiten gehen verloren. Vor allem bei jüngeren Menschen wird das mehr und mehr ersetzt durch Snacking. Es wird nicht mehr Nahrung zubereitet. Man isst halt, was gerade rumliegt oder wo man gerade vorbeikommt. Das erschwert natürlich eine vernünftige Ernährung, aber auch eine Kontrolle der Energiezufuhr, auch ein Risikofaktor für Übergewicht. Auf der anderen Seite haben wir im höheren Lebensalter das Gegenteil, Mangelernährung aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht ansprechen kann. Also auch hier durchaus ein Ernährungsproblem. Und wir haben natürlich auch riesige Unterschiede in Abhängigkeit vom Sozialstatus und vom Bildungsstand. Auch das ist ein Thema, was man nicht ignorieren sollte. Was sind die Konsequenzen? Jetzt wird es ein bisschen mehr medizinisch. Wir sind einfach überfordert von unserem Stoffwechsel, von unserem Genom her, um mit diesem Nahrungsüberfluss fertig zu werden. Wir haben auch keine Systeme, die uns schützen vor Überernährung. Wir sind sozusagen immer nur nach unten programmiert gewesen, uns vom Hunger zu schützen. Aber wir haben keine Schutzmechanismen, keine biologischen Schutzmechanismen, die uns vor der Überernährung schützen könnten. Also hohe Rate von Übergewicht bereits bei Kindern, bei Jugendlichen. Bei Erwachsenen geht das weiter. Sie sehen jetzt hier einen jungen Mann, der seinen Taillenumfang misst. Warum? Nun, dieses Fett hier am Bauch ist wohl die besonders gefährliche Form einer Fettansammlung. Das ist die abdominale Adipositas, wie wir sie in der Fachsprache nennen, die besonders häufig zu Diabetes führt, zu Bluthochdruck, zu anderen Krankheiten. Das gefährliche Fett sozusagen betrifft mehr die Männer. Interessant ist aber, die Männer kümmert das nicht. Sie schicken ihre Frauen zum Abnehmen oder die Frauen gehen freiwillig und selber, sind auch sehr interessiert, obwohl sie es eigentlich gar nicht bräuchten. Frauen sind, wenn sie ein paar Kilo mehr haben, medizinisch gesehen wenig bedroht. Die Herren der Schöpfung dagegen gehen elegant darüber hinweg, obwohl sie eigentlich wirklich die Personen sind, die viel stärker gefährdet sind als das weibliche Geschlecht. Die Komplikationen beginnen sehr früh. Wir haben in den letzten 5 Jahren erst gelernt, dass bereits bei kindlicher Adipositas eigentlich schon alle Störungen mehr oder weniger offen und deutlich vorhanden sind, die wir bisher nur von Erwachsenen kannten. Dieses Übergewicht führt also auch bei Kindern zu allen möglichen Organveränderungen, zum Teil Organschäden. Und ich will es nicht durchgehen, aber es gibt nahezu kein Organ, was nicht unter dieser Übermasse an Fett leidet und langfristig vor allem dann mit Funktionseinbußen bedroht wäre. Wir gehen heute davon aus, dass wirklich dieses Übergewicht der Treiber ist für eine Vielzahl von Störungen im Körper. Ich gehe es jetzt hier nicht durch im Detail. Am Ende drohen dann so die klassischen Wohlstandskrankheiten wie Typ-2-Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, bestimmte Krebsarten, vor allem das häufige Kolonkarzinom, Brustkrebs, aber auch Morbus Alzheimer, Demenz. Überall wirkt sich ein lange bestehendes Übergewicht schädlich aus. Die Mechanismen sind heute zum Teil verstanden. Wir sind aber immer noch dabei, zu versuchen, das besser zu verstehen. Es geht immer in die gleiche Richtung, auf dem Nährboden einer Überernährung mit einer chronischen, superakuten Entzündung, mit vielen Störungen im Gefäßsystem, im Stoffwechsel. All das begünstigt das Auftreten dieser Krankheiten. Es hängt dann sozusagen wahrscheinlich sehr stark von den Genen ab, in welche spezielle Richtung das dann am Ende verläuft. Aber die Grundlage ist überall sehr, sehr ähnlich. Übergewicht verkürzt auch das Leben. Das ist immer ein Gegenstand in den Medien und da wird hin und her diskutiert. Eine Studie aus einer großen oder eine große Meta-Analyse von insgesamt 57 Studien, die es dazu gibt und die auch qualitativ als gut erachtet wurden von den Autoren. Das wurde im letzten Jahr mal zusammengefasst und zusammen ausgewertet. Und hier kam raus, dass die höchste Lebenserwartung besteht bei einem Body-Mass-Index von 22,5 bis 25, also letztlich im Normalgewicht. Man kann das jetzt noch ein bisschen breiter machen. Das ist hier sicherlich kein großer Unterschied, weder bei den Männern noch bei den Frauen. Aber so ab einem BMI von 27 steigt das Risiko für eine Verkürzung der Lebenserwartung doch mehr oder weniger an. Das ist nicht bei jedem Menschen gleich natürlich. Das sind nur Durchschnittswerte, statistische Zahlen, die nichts über das Einzelschicksal aussagen. Es gibt sicherlich auch Personen, die deutlich übergewichtig sind. Das sind meistens dann Frauen, die gesund sind und die sozusagen keine Lebensverkürzung dabei erwarten. Aber klar ist auch, in der Summe führt Übergewicht, führt Adipositas in Abhängigkeit vom Ausmaß, von der Dauer zu einer Verkürzung der Lebenszeit. Bei den schwer Übergewichtigen sind das so im Durchschnitt 8 bis 12 Jahre. Das ist schon eine ganze Menge und das ist jetzt Verkürzung der Lebenszeit. Wenn man noch die Lebensqualitätseinschränkung dazu nehmen würde, dann ist die Belastung noch höher. Es gibt ja auch Befragungen von stark übergewichtigen Menschen zur Lebensqualität, die ein Ergebnis bringen, dass die Lebensqualität so stark eingeschränkt ist wie bei Krebspatienten. Da gibt es keinen Unterschied, was die Einschränkung der Lebensqualität angeht. Und das hat auch dazu geführt, dass die WHO bereits vor 10 Jahren gesagt hat, wir müssen das ernster nehmen, das ist wirklich auch eine Krankheit im klassischen Sinn, so wie die WHO Krankheiten definiert. Ich betone das deshalb, weil wir in Deutschland noch nicht so weit sind. In Deutschland ist Adipositas nicht als Krankheit anerkannt nach dem Sozialgesetzbuch. Das heißt, diagnostische oder therapeutische Leistungen für das Thema Adipositas darf von den Kassen nicht bezahlt werden. Das ist sozusagen die Gesetzeslage. Langsam merkt man natürlich, wie unsinnig das ist. Die Mediziner, die Ärzte müssen sozusagen warten, bis die Folgeprobleme auftreten, bevor sie dann einschreiten können. Hier ist sicherlich auch ein Umdenken erforderlich, dass wir da, wo immer es möglich ist, wirklich früher beginnen und eben dann auch eine Finanzierung bekommen, die dann doch hilft, viele Folgeprobleme, die dann wirklich richtig teuer sind, zu verhindern.
Sie hören den Vortrag »Moderne Ernährung und Zivilisationskrankheiten. Ist sich die Menschheit krank?« von Hans Hauner. Gehalten hat er ihn am 18. Januar dieses Jahres. Der Vortrag war Teil der Veranstaltungsreihe »Zwischen Hunger und Völlerei – Ernährung in Geschichte und Gegenwart«, die zwischen Dezember letzten und Februar dieses Jahres von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften veranstaltet wurde. Gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Vielleicht noch ein paar Zahlen. Inzwischen ist die Mehrzahl der Deutschen übergewichtig. Nur noch eine Minderheit ist normalgewichtig. Hier sind es besonders viele. Aber sie sind sicherlich kein Querschnitt der Gesamtbevölkerung. Wir haben etwa 66% der Männer, die wirklich übergewichtig sind. Und wenn man jetzt schaut auf die etwa 50- bis 70-Jährigen, haben 40% einen Body-Mass-Index von über 30, sind also streng genommen wirklich stark fettleibig, adipös. Wenn man alle Erwachsenen nimmt, dann sind es 20%. Aber wie gesagt, viele sind noch dabei, richtig zuzulegen. Und es ist dann oft nur eine Frage der Zeit, bis dann wirklich diese Grenze überschritten wird. 1,5 Millionen sind sogar extrem adipös, Größe 40. Da hilft oft nur noch die Operation. Auch Kinder sind häufig betroffen. Das nimmt weiter zu, vor allem bei den Jugendlichen, bei den Kleinkindern vielleicht weniger, aber hier gerade bei Jugendlichen, bei Adoleszenten, jungen Erwachsenen finden wir weiter Zunahmen. Und die Kosten, die sich daraus für das Gesundheitssystem ergeben, sind bei sehr konservativer Schätzung bei etwa 17 Milliarden im Jahr 2010. Wir haben das kürzlich berechnet anhand von den zu erwartenden Folgen. Das ist wirklich keine kleine Summe. Die Folgen durch Fehl- und Überernährung insgesamt, das heißt, wir gehen jetzt über das Thema Übergewicht hinaus, sind sogar noch größer für das Gesundheitssystem. Man schätzt, dass ungefähr 30% aller Ausgaben im Gesundheitssystem wirklich erklärbar sind und verursacht sind durch diese Krankheiten als Ergebnis einer nicht optimalen Ernährung. Nehmen wir nur das Beispiel Herzinfarkt. Da gab es jetzt kürzlich von der WHO einen interessanten Bericht. Man hat mal geschaut, was führt denn eigentlich zum Herzinfarkt, weltweit wohlgemerkt, nicht nur in den Industrieländern, und kam nach Auswertung aller Daten, die wir haben, zu dem Ergebnis, dass 75% aller Herzinfarkte weltweit wohlgemerkt durch 8 Risikofaktoren erklärbar sind, und von diesen 8 sind 6 mehr oder weniger ernährungsabhängig. Es kommt noch der Bewegungsmangel hinzu, natürlich auch das Rauchen, aber auch beim Herzinfarkt spielt die Ernährung eine wirklich große Rolle. Was machen wir derzeit? Wir sind im Prinzip hilflos. Wir haben keine Möglichkeit, beim Lebensstil hier anzusetzen, es sei denn, jemand macht freiwillig mit, und das hält sich in Grenzen. Es ist natürlich viel bequemer, eines dieser tollen Medikamente zu verordnen, die auch gut sind, die wirken, die auch wirklich das Risiko zum Beispiel für Herzinfarkt senken. Aber die Ursache ist natürlich eine andere, und das muss ich nicht lange erklären, woher das kommt und wo wir eigentlich sinnvollerweise, logischerweise ansetzen müssten. Damit sind wir beim Thema Prävention. Wir haben viele Daten, die uns deutlich zeigen, welche Potenziale wir hätten für Prävention. Das ist jetzt hier eine Auswertung einer berühmten Arbeitsgruppe in Boston, die bereits vor knapp 10 Jahren aufgrund eigener Daten zu diesem Ergebnis kam. Etwa 70% der Dickdarmkrebse, 70% aller Schlaganfälle, 80% von Herzinfarkt und sogar 90% von Diabetes wäre vermeidbar durch einen gesunden Lebensstil. Gemeint ist hier Kombination von gesundheitsförderlicher Ernährung plus Bewegung. Das gilt auch für Deutschland. Ich zeige Ihnen jetzt eine Studie, die in Deutschland dazu durchgeführt wurde, in der Region Potsdam, vor kurzem publiziert. Hier hat man einfach mal geschaut in dieser Kohorte, das waren 25.000 erwachsene Brandenburger, Männer und Frauen, wer von diesen Personen diese Gesundheitsfaktoren hat, also ein noch vernünftiges Körpergewicht, noch nicht adipös, wer sich noch einigermaßen regelmäßig bewegt, 3,5 Stunden pro Woche, da war Spazierengehen auch mit dabei, sich halbwegs gesund ernährt und nicht raucht. Und man hat dann geschaut, wie wirkt sich das aus auf die Entwicklung von Diabetes, von Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs über einen Zeitraum von 6 Jahren im Vergleich zu denen, die das nicht aufweisen. Und Sie sehen, auch für die deutsche Bevölkerung gilt, der Diabetes, der Typ-2-Diabetes, wäre nahezu komplett vermeidbar durch gesunden Lebensstil. Auch die Zahl der Herzinfarkte ließe sich um etwa 80% senken. Beim Schlaganfall, bei Krebs ist nicht ganz so deutlich, aber auch hier immer noch starke Einflüsse auf das Auftreten dieser doch gravierenden Erkrankungen. Was wir damit könnten und eigentlich wirklich anstreben sollten, nach meiner Überzeugung, ist wirklich Folgendes, dass wir durch einen gesunden Lebensstil, und da spielt Ernährung eine wirklich Schlüsselrolle, unsere Gesundheit verbessern, das Leben verlängern und wirklich dann versuchen, diese vermeidbaren Krankheiten zu vermeiden und wirklich das zu erreichen, was die Epidemiologen Morbidity Compression nennen, also die Krankheitszeit zusammendrücken, möglichst kurz halten. Am Ende unseres Lebens sterben müssen wir alle, das kann immer noch keiner verhindern natürlich. Aber das wäre sozusagen unser Ziel, das wollen wir alle sicher auch persönlich. Aber was wir immer mehr beobachten weltweit, ist eben diese Entwicklung. Sehr früh kommt es durch diesen Lebensstil zu Krankheitsereignissen, Behandlungen. Und das geht über Jahrzehnte, verkürzt am Ende das Leben und kostet ungleich mehr Geld als dieser Zustand. Also auch aus ökonomischen Gründen, um unser Gesundheitssystem zu retten, sind wir eigentlich verdammt dazu, dass wir wirklich in diese Richtung gehen, dass wir die Prävention stärken. Wie sieht es aber aus in Deutschland dazu? Da gibt es eine sehr schöne Untersuchung von einer großen Unternehmensberatung, die weltweit agiert, die sozusagen im Rahmen einer Pro Bono-Aktion das mal für Deutschland analysiert hat. Und was war das Ergebnis? Eigentlich erschütternd. Uns fehlt jegliche Präventionskultur, uns fehlen die Rahmenbedingungen dafür. Es gibt immer noch kein Präventionsgesetz, obwohl das seit Jahren gefordert wird, auch verschiedene Anläufe schon unternommen wurden. Und wir wissen gar nicht, was das bisschen, was wir haben, bringt. Das bisschen, damit meine ich die Präventionskurse der Krankenkassen, die nach wie vor mehr dem Marketing der Kassen dienen. Es gibt keine Auswertungen dieser Programme. Es werden auch die falschen Zielgruppen erreicht. Wir haben selbst mal solche Programme angeboten. Es kommen eigentlich immer nur die, die es nicht nötig hätten, die sozusagen nur bestätigt werden wollen, wie toll sie es ohnehin schon machen. Die eigentlichen Zielgruppen erreichen wir nicht, obwohl es auch hier Möglichkeiten gäbe, sicher erfolgreicher zu sein. Mit anderen Worten, Prävention spielt in Deutschland leider noch keine Rolle. Im Gegensatz übrigens zu vielen anderen Ländern. Ich kann gerne Beispiele geben, wenn Sie wollen. Dass Lebensstil wirklich sich lohnt, sieht man am Beispiel der Vegetarier. Es gibt auch in Deutschland eine sehr große und gute Vegetarierstudie in der Region Heidelberg, wo man alle paar Jahre mal nachschaut, was haben die für Krankheiten, wie lange leben diese Menschen. Und da kommt raus, dass diese Menschen weitaus weniger Krankheiten des Gefäßsystems haben, weitaus weniger Diabetes entwickeln, viel weniger Krebsarten haben, länger leben. Und das ist eben letztlich zurückzuführen auf eine eher pflanzliche Kost. Sie rauchen natürlich auch weniger, trinken weniger Alkohol, bewegen sich auch mehr. Aber die Ernährung ist hier sicherlich auch ein Schlüsselelement für diese längere Lebenserwartung und für diesen deutlich höheren Gesundheitszustand von Menschen, die sich vegetarisch ernähren. Was sollten wir tun? Nun, da gibt es viele Empfehlungen. Ich will jetzt da nicht zu sehr in Details gehen, aber vielleicht ein paar wenige Punkte Ihnen nennen. Die WHO hat schon vor 8 Jahren inzwischen Empfehlungen herausgegeben, die eigentlich ganz einfach sind. Sie besagen, achtet auf euer Körpergewicht, versucht normalgewichtig zu bleiben, esst nicht zu viel Fett, vor allem nicht die gesättigten tierischen Fette. Man kann ja keine festen Prozentzahlen vorgeben, das wäre sicherlich etwas zu mutig, das können wir nicht wirklich begründen, aber eher knapp. Was Kohlenhydrate angeht, haben wir sicherlich mehr Spielraum, allerdings nur, wenn das eben nicht Zucker ist, denn auf Zucker sind wir sozusagen nicht ausgelegt mit unserem Hormonsystem. Es sollten dann wirklich sehr langsam resorbierbare Kohlenhydrate sein, so wie es unsere Vorfahren eben hatten. Die mussten lange kauen und lange verdauen, bis sie die enthaltene Stärke und Energie nutzen konnten. Was wir auch tun sollten, und das ist inzwischen auch sehr gut evidenzbasiert, das heißt durch beweisende Studien belegt, ist, wir sollten mehr Ballaststoffe konsumieren. Eiweiß ist soweit in Ordnung und wir sollten natürlich auch wenig verarbeitete Lebensmittel vorziehen, die eben reicher sind an Vitaminen, an Mineralstoffen und so weiter, sodass wir wirklich dem Körper alle Stoffe zufügen, die er braucht. Das ist eigentlich gar nicht schwer, kostet auch nicht viel mehr. Das wäre jedem Menschen möglich. Wir müssen es nur bewusster anstreben und wir müssen vielleicht auch die Rahmenbedingungen so gestalten, dass das erleichtert wird und nicht wie derzeit behindert wird. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat so einen Ernährungskreis konstruiert, der sozusagen eine Orientierung gibt. Das darf man jetzt nicht überinterpretieren, zeigt aber so portions- oder anteilsmäßig, wie es ungefähr aussehen sollte, sicherlich weniger Fleisch, Eier, weniger Fette und Öle, dafür mehr naturbelassene pflanzliche Produkte. Aber es ist nichts verboten. Man kann sicherlich von allem essen, man kann auch Süßigkeiten konsumieren. Solange das in Maßen passiert und jetzt nicht minderwertige Produkte sind, ist das sicher auch in Ordnung. Man kann eigentlich durch ganz einfache Maßnahmen wirklich auch Energie sparen, wenn man ein Übergewichtsproblem hat. Das ist hier nochmal gezeigt. Das ist sozusagen ein typisches deutsches Frühstück. Zwei Semmeln heißt das ja hier in Bayern. Und da die Wurst nicht reicht, muss da auch noch ordentlich Butter oder Margarine erst einmal drauf, damit es hält natürlich. Wozu führt das? Nun, dieses kleine, winzige Frühstück enthält circa 700 Kalorien, eine ganze Menge, ein Drittel des Tagesbedarfs eines erwachsenen Menschen. Man könnte es aber auch anders machen. Man könnte hier zum Beispiel statt der fetten Salami Bierschinken nehmen. Der hat vielleicht 5-10% Fettgehalt. Man könnte auch mal Magerquark drauf tun. Man könnte auch ein bisschen Gemüse dazu nehmen. Man könnte sogar ganz auf Brot aufstechen von Butter oder Margarine verzichten und hätte hier schon 500 Kalorien eingespart. Ohne dass man jetzt das Gefühl hat, man hat jetzt nichts im Magen. Das merken Sie gar nicht, wenn Sie das direkt vergleichen würden. Ähnlich beim Mittagessen. Nun, hier in Bayern sind wir ja besonders scharf drauf, dass alles frittiert wird. Und da sehen Sie jetzt mal so ein typisches Kantinenessen mit Nachtisch. Schlappe 1100 Kalorien. Wenn es jetzt mal keine Currywurst sein soll, dann greift man vielleicht zu diesem Angebot. Auch das ließe sich locker entschärfen, indem man halt statt der Pommes normale Kartoffeln isst und mageres Fleisch isst und auch sonst mit Fett einspart. Und Sie sehen, Sie haben sofort 700 Kalorien gespart und fühlen sich auch leichter, schlafen nicht ab nach dem Mittagessen, hätte also auch nur Vorteile. Ganz einfache Maßnahmen, die man eigentlich leichter realisieren könnte, auch in vielen Kantinen. Wir haben kürzlich wieder Kantinenessen überprüft. Die Qualität ist leider nicht gut, wenn man jetzt mal von einzelnen Kantinen absieht. Im Durchschnitt ist das Kantinenessen leider so wie dargestellt. Ja, das ist das, was der Einzelne leisten kann, aber ich bin überzeugt, es reicht nicht. Wir müssen die Verhältnisse ändern. Das zeigt die Erfahrung der letzten 30, 40 Jahre und auch die Erfahrung aus vielen anderen Ländern. Appelle, Aufklärung, Information, auch Beratung im Einzelfall reicht oft nicht aus. Die Verführung ist einfach zu groß durch unser Umfeld. Und wir brauchen wahrscheinlich auch wirklich ein anderes System, was uns sozusagen die Kontrolle leichter macht. Das hat inzwischen sogar die OECD erkannt. Es gibt hier einen wirklich lesenswerten Bericht, der im letzten Jahr erschienen ist, von einem italienischen Ökonom in einem großen Team verfasst. Und hier ging es darum, was müsste man ökonomisch ändern? Die ganzen Appelle sind sinnlos, das sagen die hier auch und zeigen auch die Studien, wo man das versucht hat. Und das Ergebnis ist wirklich enttäuschend, um nicht zu sagen niederschmetternd. Deshalb hier ganz klar das Postulat der Ökonomen, wir müssen sozusagen die Wirtschaft auch anders organisieren. So wie wir das im Augenblick machen, macht das keinen Sinn. Wir zerstören die Natur, wir machen die Menschen krank und das kann ja nicht Sinn und Zweck sein einer modernen Gesellschaft und auch nicht Sinn und Zweck einer modernen Ökonomie und auch Technologie. Was hier formuliert wird, ist einfach, dass wir versuchen müssen, Ökonomie, Ökologie und Gesundheit sozusagen als ein Gesamtpaket zu sehen. Wir werden es nicht schaffen, jetzt durch irgendwelche Vorgaben und Empfehlungen sozusagen Grundbedürfnisse der Menschen nach, ich sage jetzt mal, Faulheit, Bequemlichkeit zu verändern. Wir müssen sozusagen das deckungsgleich machen mit dem, was die Menschen eigentlich wollen. Natürlich wollen die sich mal ausruhen, wollen nicht jeden Tag am Fahrrad strampeln, wollen sie auch mal genießen. Und hier muss sozusagen gezielt versucht werden, wie wir das besser zusammenbringen, wie wir auch ökonomische Anreize zum Beispiel schaffen, wie wir auch Gesundheit attraktiver machen für die Menschen. In Asien geht das ganz leicht, da gibt es nämlich keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. In Korea boomt die Prävention. Warum? Es gibt eben kein Geld mehr, wenn jemand ausfällt am Arbeitsplatz und dann kann er seine Familie nicht mehr ernähren. So weit wollen wir natürlich nicht gehen, obwohl das zum Teil auch ernsthaft diskutiert wird. Wir sollten intelligente Lösungen suchen, die sozusagen auch zu unserer Gesellschaft passen. Aber da stehen wir noch ganz am Anfang. Das sollte eigentlich die Politik machen. Die deutsche Politik, da muss ich leider etwas kritisch werden, hat es bisher nicht versucht, nicht ernsthaft versucht zumindest. Es gibt hier natürlich sehr starke Wirtschaftsverbände, die dem auch entgegenwirken. Aber wir sollten das nicht dabei belasten. Wir sollten wirklich versuchen, wie es auch die Ökonomen weltweit inzwischen einheitlich fordern, dass wir das zusammenbringen, dass wir das als einen Gesamtkomplex sehen und versuchen, hier wirklich intelligente, gute Lösungen anzubieten, die allen sozusagen Parteien gerecht werden. Das geht, es gibt erste Ansätze, nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern, wo man das viel konkreter, viel ernsthafter versucht. Zum Beispiel Australien hat hier einige interessante Modelle, sodass wir durchaus da Entwicklungspotenzial hätten. Ja, was ist überhaupt die beste Strategie für Prävention? Nun, das sagen sich inzwischen auch alle Ökonomen, es kann nur eine Kombination sein aus Verhaltensprävention, sprich Aufklärung der Bevölkerung. Wir müssen aber auch die Verhältnisse ändern, die Rahmenbedingungen sozusagen förderlicher gestalten. Und wir brauchen natürlich auch im Bereich der Gesundheitssysteme bessere Angebote, die diesem Bedürfnis dann entgegenkommen. Präventionsmedizin spielt im deutschen Gesundheitssystem keine Rolle. Die Ausgaben dafür sind pro Jahr und Kopf 2,82 Euro nach dem Gesetz. Damit kann man natürlich keine wirksame Prävention im Bereich der Primärversorgung leisten. Ja, die Frage ist, wie teuer ist der Spaß? Nun eigentlich gar nicht so teuer. Die Ökonomen sagen, das kostet auch kurzfristig wenig Geld an Investment, zahlt sich aber langfristig sicherlich umso mehr aus. Gesundheitserziehung, Gesundheitsförderung ist relativ kostengünstig. Noch billiger wäre natürlich, fiskalische Maßnahmen, regulatorische Maßnahmen einzuführen. Die wären vielleicht sogar kostenneutral aus der Perspektive der Gesellschaft. Da gibt es viele Beispiele aus den USA. Da gibt es zum Beispiel eine Fettsteuer. Da hat man bestimmt, dass die Transfettsäuren, die besonders gefährlich sind, in den Frittierölen vor allem enthalten sind, unter eine bestimmte Grenzwerte gesenkt werden müssen. Die Firmen machen das klaglos. Technologisch geht das. Wenn das alle gleich machen müssen, machen sie es auch, wenn ansonsten Bußgelder drohen. Also hier gibt es viel Potenzial, was bei uns noch nicht mal andiskutiert wurde. Teurer ist sicherlich jetzt im Gesundheitssystem, Präventionszentren einzurichten und da wirklich konkrete Angebote zu machen. Aber es wird auch sinnvoll sein, das sehen alle so, denn das soll sozusagen denen zugutekommen, die bereits Risikopersonen sind, die auf dem Weg sind hin zu diesen Krankheiten, noch in Vorstadien sind. Hier könnte man sicherlich durch eine gezielte Beratung, Prävention auch am Ende kosteneffektiv arbeiten. Das heißt, wir haben zwei Ebenen. Wir haben die Bevölkerungsebene mit einfachen Empfehlungen, einfachen Maßnahmen, aber wir haben auch die Gruppe der Risikopersonen, wo wir vielleicht ein bisschen mehr dafür tun müssen und wo vielleicht auch etwas mehr Geld aufgebracht werden sollte. Ja, und nochmal so ein paar Anregungen. Was könnte man schon tun? Was ist bereits in vielen Ländern auf den Weg gebracht worden? Wofür gibt es bereits Evidenz, sozusagen überprüfte Daten und Ergebnisse? Zum Beispiel eine Überprüfung der Subventionspolitik. Die ist in der EU sicher nicht mehr zeitgemäß. Es gab bereits einige Anläufe von EU-Kommissaren, die dann letztlich ausgebremst wurden von Lobbyisten und von Mitgliedstaaten, darunter auch der deutschen Bundesregierung. Aber hier gäbe es eigentlich vieles, was man verändern könnte. Wir geben ja in der EU 50 Milliarden Euro pro Jahr aus für die Unterstützung der Agrarwirtschaft oder besser gesagt der Agrarindustrie. Den Hauptanteil schöpfen die großen Konzerne ab und nicht der kleine Bauer, so wie es gerne dargestellt wird. Wir hätten sicher die Möglichkeit, regulatorische Maßnahmen einzuführen, zum Beispiel zum Salzgehalt. Auch hier hat die Bundesregierung kürzlich erst verhindert, dass der Salzgehalt gesenkt wird. Wir haben europaweit den höchsten Salzgehalt. Die Bäckerlobby hat dann interveniert und hat gesagt, dann essen die Deutschen unser Gebäck nicht mehr, unser Brot nicht mehr. Aber wenn Sie mal in Frankreich oder in Italien Urlaub gemacht haben, erinnern Sie sich, dass das Brot dort nicht schmeckt, weil dort nur die Hälfte von Salz enthalten ist. Ich glaube, das ist den wenigsten von Ihnen wirklich schon mal aufgefallen. Auch das sind so Dinge, die man relativ einfach lösen könnte. Dänemark hat zum Beispiel eingeführt, den Anteil von Transfettsäuren auf einen Wert unter 1% der Gesamtenergiezufuhr zu senken, hat die Industrie klaglos geschluckt, funktioniert wunderbar. Risikosenkung für Herzinfarkt nach Rechnungen etwa 15-20%. Allein durch diese Einzelmaßnahme, zumindest war das die Erwartung, die Kalkulation, wir könnten viel bessere Verkehrsplanung leisten, damit wir es auch wieder zulassen, dass unsere Kinder mit dem Fahrrad in die Schule fahren, ist heute ja kaum noch der Fall, weil die Eltern mit Recht natürlich Angst haben, ihre Kinder in diesen morgendlichen Stoßverkehr zu entlassen. Wir brauchen natürlich auch mehr Informationen über Lebensmittel. Auch hier gibt es Beispiele aus anderen Staaten, nicht zuletzt aus England, mit einem einfachen Ampelsystem, was dazu geführt hat, dass die Qualität der Lebensmittel zunimmt. Das ist weniger die Verbraucherwahl. Die Verbraucher sind oft gar nicht so empfindlich, wie sie immer dargestellt werden. Sie suchen oft nur nach dem billigsten Angebot. Aber der Haupteffekt war, die Industrie wollte natürlich keinen roten Punkt auf der Verpackung haben, sondern eher was Gelbes zumindest oder idealerweise was Grünes und hat dann versucht, die Rezepturen zu ändern. Und das hat wohl dazu geführt, nach ersten Auswertungen, die inzwischen vorliegen, dass tatsächlich in einigen Bereichen, nicht überall und nicht umfangreich, aber doch in einigen Bereichen sich die Qualität dieser Lebensmittel verbessert hat. Wichtig wäre natürlich auch, dass man diese unsinnige Kinderwerbung für Lebensmittel verbietet. Schweden lässt das gar nicht zu. Oder auch in Kindergärten, in Schulen sind in vielen europäischen Ländern diese zuckerhaltigen Getränke gar nicht zugelassen. Braucht kein Kind. Wir hatten das früher auch nicht. Aus uns ist auch was geworden sozusagen. Also auch hier hätten wir einfache Interventionsmöglichkeiten, die nur ein bisschen politische Aktivität bräuchten, um das umzusetzen. Und wir brauchen auch ökonomische Anreize für gesunde Ernährung. Warum subventionieren wir das schlechte Fett, die Fettindustrie? Und warum gehen wir nicht mehr für Obst und Gemüse aus? Also auch hier könnten wir im Rahmen der EU-Subventionspolitik natürlich die Bedingungen ändern und dazu beitragen, dass Obst billiger wird und vielleicht das weniger gute Fett dann etwas teurer wird. Das sind einfache Prinzipien, die aber nachgewiesenermaßen wirklich funktionieren. Ja, das war so ein Querritt durch viele Bereiche, sicherlich ein bisschen kritisch und hoffe nicht zu negativ. Aber ich persönlich glaube, dass wir hier doch eigentlich was tun müssten. Und wenn wir das alle gemeinsam wollen, sehe ich auch viel Entwicklungsmöglichkeiten. Und dazu sollte dieser kleine Beitrag vielleicht einen kleinen Anstoß geben. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten den Ernährungsmediziner Hans Hauner mit seinem Vortrag »Moderne Ernährung und Zivilisationskrankheiten. Ist sich die Menschheit krank?« Gehalten hat er ihn am 18. Januar dieses Jahres im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Zwischen Hunger und Völlerei – Ernährung in Geschichte und Gegenwart« der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
D-Radio Wissen. Hörsaal.